Ausgabe Nummer 12. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 12. Ausgabe. Ich habe jetzt gerade mal auf meinen Kalender geschaut. Es ist nun gut 86 Tage her, dass ich die letzte Podcast-Aufnahme gemacht habe. Und wir wurden schon als tot abgeschrieben. Aber wie ihr hört, sind wir noch lange nicht so tot, wie wir scheinen. Und ich bin natürlich mal wieder nicht alleine im Studio. Ich begrüße an meiner Seite den Leszek. Hallo Leszek.
Ja, hi.
Ja, während unserer kleinen Kreativpause waren Leszek und ich ziemlich fleißig und haben uns auch das ein oder andere coole Spiel angeschaut. Und unser erstes Spiel, was wir jetzt quasi einmal besprechen werden, das ähnelt so etwa einem Spiel, was wir in einer der vorigen Ausgaben getestet haben. So ein bisschen wie Shadowgrounds Survivor, allerdings nochmal eine Nummer besser und Open Source bzw. frei. Ja, Leszek, du hast dir das angeschaut. Was kannst du denn dazu sagen?
Ja, Steelstorm ist quasi sowas wie ein Revival eines Spiels, was man lange nicht mehr gesehen hat, nämlich einen Top-Down-Shooter.
Top-Down-Shooter? Was ist das?
Das heißt sowas wie ja, eine Art Side-Scrolling, nur eben von oben, aus der Vogelperspektive. Man kann es sowas, man kann es vergleichen mit GTA 2, allerdings mit einem Raumschiff eher. Und man fliegt halt mit dem Raumschiff durch die Gegend und muss halt eben Gegner platt machen und ja, bestimmte Missionen erfüllen. Und das Geniale an dem Spiel ist tatsächlich, dass es sich um eine 3D-Umgebung quasi handelt, wo man sich dann befindet. Allerdings das Spiel eben nur eben die Top-Down-Sicht kennt, also die 2D-Sicht kennt. Aber man sieht schon, dass einige Elemente, dass die vor allen Dingen auch dreidimensional dargestellt werden auf der Karte. Und es gibt einen Story-Modus und einen Multiplayer-Modus. Und ja, bisher habe ich nur die Demo anzocken können, weil es gibt auch, soweit ich weiß, nur die Demo-Version für Linux momentan, und zwar von Mission 1. Man kann sich auch eine Linux-Version kaufen, eine Vollversion kaufen. Und ansonsten ist das Spiel, glaube ich, ja, halt Missionen erfüllen, wie man es halt kennt von solchen Shootern. Man muss halt eben irgendwelche Gegner platt machen, Dinge einsammeln, Spezialdinge einsammeln und so weiter und so fort. Das ist halt so die Grundhandlung in diesem Spiel. Ja, und ja, das Ganze gibt's halt auch für einen Multiplayer. Da kann man dann mit mehreren, ich glaube bis zu 4 Leuten sind es aber auch nur, gegeneinander zocken. Und das erinnert dann doch schon wirklich ein Shooter, so nur halt eben kein Ego-Shooter, sondern ein Top-Down-Shooter im Grunde genommen, wo man sich gegenseitig fertig machen muss. Gibt dann viele verschiedene Spielmodi, dann auch so Capture the Flag zum Beispiel oder halt eben auch Deathmatch. Das genau. Ist halt das, aber den Multiplayer selber, den konnte man oder kann man in der Demo-Version, habe ich den da nicht angespielt bisher. Hast du dann irgendwas von?
Ja, den Multiplayer-Modus, den habe ich mir angeschaut. Und wenn ich ehrlich bin, war das sogar das Erste, was ich mir angeschaut habe in so Spielen, weil in so Ego-Shootern oder in Shootern allgemein ist die Story ja meistens eher Nebensache. Da geht es ja eher so ums Ballern, um die Effekte und um die pure Adrenalindosis. Und ich habe mir dann gedacht, okay gut, klickst du mal auf Multiplayer und habe festgestellt, okay gut, es gibt keinen richtig funktionierenden Server-Browser in diesem Spiel, beziehungsweise man muss die IPs immer direkt eingeben in dem Spiel. Und das habe ich dann halt auch gleich gemacht, habe mir dann einen Server gesucht und wie der Zufall es so wollte, bat holase.de dann quasi zufällig einen Server an, auf dem dann allerdings leider nichts los war. Also das ist halt so quasi ein kleiner Kritikpunkt an dem Multiplayer-Modus, also man muss sich die Leute, mit denen man spielt, auch erstmal zusammensuchen. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht und habe mir aus meiner Jabber-Liste einfach mal einen Holasianer geschnappt und gesagt, ey, pass mal auf, Kumpel, wir ballern jetzt einfach mal eine Runde. Ich kann das Spiel nicht, du kannst das Spiel nicht. Und dann trifft sich das doch beides ganz gut. Ja, was kann ich zum Multiplayer-Modus sagen? Also es gibt einmal einen kooperativen Modus, einmal einen Team-Deathmatch-Modus und einen Capture-the-Flag-Modus, den du gerade so vorhin erwähnt hattest. Ich persönlich habe allerdings erstmal den Team-Deathmatch-Modus ausgetestet, weil ich den persönlich am interessantesten fand, weil ich stehe halt auf schnelle, unkomplizierte Sachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also an den netten Hörer da draußen, einen schönen Gruß. Du bist wesentlich besser als ich, das weiß ich. Es ist sehr, sehr kurzweilig, dieses Multiplayer-Spiel. Also das Coole ist, diese Levels, die da gebaut sind, die sind halt quasi so gebaut, dass du dich sowohl verstecken kannst, also auch defensive oder offensive Angriffe fahren kannst. Das ist Level-Design in den Multiplayer-Karten, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, ist, dieses Spiel, das nimmt sich selbst gar nicht mal so ernst. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Multiplayer-Session, da habe ich dann mit diesem Kumpel zusammen geballert und wir haben uns gegenseitig wirklich Köpfe eingeschlagen und haben dann festgestellt, oh Mist, wir sind beide so gut wie tot. Plötzlich tauchte in der Mitte ein Power-Up auf, was zur Reparatur animierte. Und dann dachte ich mir, okay, gut, fliegst du hin. Er dachte sich genau dasselbe. Er war natürlich schneller als ich, hat sich dieses Power-Up geschnappt. Und statt dass dieses Power-Up quasi dein Schiff repariert, sind aus diesem Power-Up 5, 6 kleine Gegner rausgespawnt und die haben ihn dann fertig gemacht. Und das sind dann teilweise so kleine, wirklich fiese Kniffe, wo man dann echt überlegen muss, ist das jetzt ein echtes Power-Up, ist es keins? Und das ist das, was den Multiplayer-Modus sehr, sehr spannend und sehr, sehr spaßig macht. Ja, also im Allgemeinen kann ich den Multiplayer-Modus wirklich jedem empfehlen, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß ja nicht, Leschik, was denkst du?
Also ich finde das richtig genial, vor allen Dingen, weil es halt in dem Bereich relativ wenig Spiele gab. Also so richtig so Shooter-Spiele gibt es ja, dieses Side-Scrolling, also von oben nach unten, diese wirklich klassischen Shooter, die gibt's ja, da gibt es ja einige schon, aber die sind halt auch doch mit der Zeit langweilig geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so ein Shooter, also ein Top-Down-Shooter, wo man dann auch hier durch so eine Map durchfliegen kann und ja, ein richtiges Areal hat, das ist dann doch schon was wesentlich interessanter ist als die ja ganz normalen Sides-Games quasi.
Genau. Ja, und was mich positiv an dem Spiel also auch gereizt hat, ich glaube, in der letzten Ausgabe habe ich das Frozen Byte Bundle getestet und da gab es ja auch so einen Top-Down-Shooter. Wie hieß der nochmal? Das fällt ja mir nicht ein. Shadowground Survivor.
Ja.
Und genau. Im Vergleich, also im direkten Vergleich, finde ich Steelstorm sogar noch ein wenig cooler, ein bisschen besser gemacht. Alleine schon durch die Tatsache, dass das Level-Design mir da wesentlich besser gefällt.
Ja, das Level-Design ist auch wirklich gut gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich richtig begeistert war, waren ja auch die Effekte, die ja da teilweise laufen, wenn irgendwas explodiert oder sowas. Da merkt man richtig, dass da im Hintergrund auch eine 3D-Engine werkelt und dass das nicht alles nur 2D ist. Und also das finde ich schon richtig geil gemacht und das kann sich sehen lassen.
Genau.
Ich glaube, genauso gut ist auch, sind auch die Soundeffekte, die da zu hören sind. Also, das ist richtig, also es gibt, glaube ich, keine richtige Hintergrundmusik oder sowas. Auf doch. Jeden Fall gibt's doch.
Ja, also so Doodle-Musik.
Die ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich eigentlich ständig angegriffen worden bin und ständig eben die Spezialeffekte irgendwie und die Spezialsoundeffekte irgendwie abgelaufen sind, weil ja eben, wenn jemand schießt oder sowas, hört man ja auch, gerade wenn man Kopfhörer auf hat, aber ich habe hier auch eine Anlage stehen mit 4 Lautsprechern, da hört man auch, aus welcher Richtung jemand schießt, also das ist richtig gemacht und also es macht auf jeden Fall Spaß, also super geniale Grafik, super genialer Sound, super geniales Gameplay. Also es ist richtig gelungen und man fühlt sich seit der ersten Minute, nachdem man es gestartet hat, richtig wohl in dem Spiel. Auch ich habe jetzt nur den Singleplayer gespielt, aber das macht richtig Spaß. Ich kann mir vorstellen, Multiplayer macht das sogar noch eine Ecke mehr Spaß, wenn man dann auch kooperativ Missionen erfüllen kann und dann vielleicht bei schwierigen Level oder ja bei schwierigen Stellen einfach dann zu zweit irgendwie die Gegner ausschalten kann.
Genau, genau so ist es. Also das ist auch das Coole, was mich auch nochmal reizen würde. Also wenn sich da ein Hörer findet oder falls du mal Langeweile hast, wir können gerne mal kooperativ eine Mission zocken. Und
ja, ich schließe mich. Auf zu sprechen kommen müssen, ist, dass das Spiel ein kommerzielles Spiel ist, ein proprietäres Spiel ist. Das heißt, man muss, wenn man die Vollversion haben möchte, muss man Geld abdrücken, im Grunde genommen. Und da kommen wir auch schon zu einem interessanten Nebeneffekt quasi, weil es gibt 3 Shops, wo man sich das Ganze besorgen kann. Zum einen die Steam-Plattform. Da kostet das Spiel 4,49 €. Dann gibt's das Ganze auch in einem eigenen Shop, die Linux-Variante, zumindest gibt's in einem eigenen Shop zu kaufen. Windows und Mac habe ich mir jetzt herausgesucht. Da kostet es 4,99 €. den Europreis, also müsst ihr euch jetzt mal selber ausrechnen, den habe ich jetzt nicht gerade hier. Und dann gibt's auch noch was Interessantes, dann gibt's das Ganze als günstigste Variante bei Desura für 3,99 €. Und ich glaube, Desura ist auch ein gutes Stichwort, oder?
ja, Leschik, du und deine genialen Überleitungen. Ja, und zwar habe ich wirklich was zu Desura zu erzählen. Und zwar hat sich da nämlich in den letzten Tagen bzw. Wochen einiges getan. Und ich glaube, in Playing Penguin Podcast Ausgabe Nummer 6, oh Mensch, das ist ja eine lange Wortkette, haben wir ja bereits schon über Steam für Linux berichtet. Und damals war das ja so, dass da mehr oder weniger inoffiziell ein Installer geleakt ist, der noch nicht wirklich so funktionierte, aber der halt wirklich schon auf Linux lief. Und was ja auch ein großes Indiz dafür war, dass eine Linux-Version von Steam in der Mache war. Und inzwischen ist es so, dass Dishonored quasi der zweitgrößte Konkurrent hinter Steam, der auch einige Valve-Titel auch im Sortiment hat, dass der halt jetzt eine Linux-Version von seinem Spiele-Client ins Internet stellen möchte und dass das im Moment in der Beta-Phase ist. Klar, da gab es dann die ein oder andere Ankündigung und dann war ich auch erstmal selbst sehr skeptisch, als dann die Ankündigung kam und habe mir gedacht, okay, gut, das wird das wahrscheinlich dasselbe Schicksal erleiden wie Steam für Linux. Aber dem ist nicht so, denn vor einigen Tagen oder Wochen, kann man ja schon fast sagen, sind einige Screenshots von den Entwicklern höchstpersönlich ins Internet gestellt worden, in denen gezeigt wurde, hey, guck mal, unsere User-Interface und das Backend, das ist schon fast beta-reif und schaut euch das mal an und das ist gar nicht so schlecht, hier und da, tralala. Also wirklich sehr, sehr schöne Screenshots, die auch wirklich schon Lust auf mehr machen. Und alleine das wäre mir noch keine News wert, denn man hatte schon bei den Steam für Linux Bildern gesehen, dass Bilder sagen leider noch nichts. Es wurden auch einige Interviews veröffentlicht. Insgesamt sind es im Moment 3 an der Zahl, die mit einem Entwickler von Dishonored geführt worden sind. Und diese Interviews, die geben halt ein bisschen Einblick in das Ganze und haben dann auch mal durchblicken lassen, was für Spiele denn jetzt für Linux erscheinen werden. Und was ich da als persönliches wirklich schmakel oder wo ich mich besonders sehr freue, ist, dass es zum Launch von Dishonored für Linux alle Spiele geben wird, die es bereits für Linux gibt, also wirklich alle Spiele, angefangen von den Introversion Games, also wie Defcon oder Uplink oder auch Spiele wie Jack Keen, das tolle Adventure-Spiel, dass diese Spiele alle gleich für Linux verfügbar sein werden und dass die Entwickler da auch irgendwie in Kontakte mit den Studios stehen und dass das ganz gut laufen wird. Also brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen, dass Dishonored eine Totgeburt ist, wie man so schön nennt. Nein, Dishonored kommt und so wie es ausschaut, noch Ende diesen Jahres. Und wenn es soweit ist, dann bekommen wir einen super Spieleshop, der dann auch wirklich die ganzen Linux-Spiele für sich vereint. Lass mich da einfach mal überraschen.
Gut, das klingt ja interessant. Da bin ich mal gespannt, ob dann durch diese Plattform auch noch was Neues und Interessantes, also für gerade für Indie-Games entstehen könnte, aber auch für richtig große kommerzielle Anbieter, die dann vielleicht jetzt sehen, okay, wir können ein Spiel auf allen 3 Plattformen rausbringen. Ich glaube, da macht das natürlich Sinn, dass Dishonored halt jetzt dann so einen Schritt gegangen ist, das jetzt auch auf Linux zu bringen. Eine Sache wollte ich noch sagen zu SteelStorm, denn den gibt es auch in der Vollversion bei Ubuntu Software Center. Im Ubuntu Software Center gibt es das auch, allerdings den Preis habe ich jetzt nicht im Kopf, weil ich Ubuntu jetzt hier nicht laufen habe. Und leider kann man natürlich nicht auf den Ubuntu Software Store zugreifen, wenn man kein Ubuntu laufen hat, was ein bisschen blöd ist, wie ich finde. Naja.
Ja.
Achso, am Rande. Gut, machen wir weiter direkt mit, glaube ich, einem passenden Thema, dann auch wieder in Sachen GameStore. Und zwar gibt es eine kurze neue News. Es gibt einen neuen GameStore, der nennt sich GameOlive. Und das GameOlive ist quasi, ja, es ist wahrscheinlich an Olymp oder an irgendwie sowas angelehnt.
An Nasenspray, haha.
Oder so. Und ja, das Interessante dabei ist, das soll eben für alle Linux-Plattformen, also für alle Linux-Distributionen irgendwie rauskommen, beziehungsweise soll neben Debian-Paketen auch RPM-Pakete mit eigenem Repository anbieten, soll auch Tarballs anbieten von den Spielen und sogar selbst extrahierende Archive. Ich glaube, damit haben sie alles abgedeckt, was man abdecken kann. Fehlt nur noch, dass sie Online-Versionen für HTML5 oder sowas rausgeben oder so. Oder hier mobile Versionen, sowas hier für
Android.
Android oder so. Auf jeden Fall, die spezialisieren sich vor allen Dingen auf Indie-Hersteller. Das heißt, anders als jetzt hier Dishonored oder Steam, die ja auch mehr auf so etwas größere, kommerzielle, erfolgreichere Publisher und Spielehersteller abzielen, zielt GameOlive, so wie ich das jetzt sehe, zumindest scheint das jetzt momentan so zu sein, eher auf die Indie-Games, also auf kleine Publisher, auf neue Spielehersteller und so weiter, die halt interessante Ideen haben und Sachen releasen wollen. Ich glaube, es gibt momentan 6 oder 9 Spiele, die gerade gelauncht worden sind bei dem Start von GameOlive. Und ja, das ist im Grunde genommen eine interessante Sache, die man, glaube ich, beobachten sollte. Und die sprießen ja quasi aus dem Boden, die verschiedenen Game Stores mittlerweile. Oder die verschiedenen Stores auf Linux im Allgemeinen. Ist ja nicht nur auf beschränkt und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass so langsam auch der Linux-Gamer und auch der Linux-Desktop ein bisschen was ernster genommen wird. Ja, was ich gut finde am Gemolyph, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das auf irgendeiner Webseite gesehen habe. Die haben auch hier Systemvoraussetzungen für die Spiele, die geben die explizit an, auch nur für Linux dann. Und nicht nur für Windows, weil ich kenne das von anderen Game Stores, dann werden halt nur die Systemvoraussetzungen, die halt eine Windows oder ein Mac-PC haben muss, angegeben. Und das ist ja bei Linux meistens etwas anders. Das heißt, meistens braucht man ein bisschen weniger Arbeitsspeicher oder man braucht einen ganz speziellen Grafikkartentreiber oder man braucht die und die Features der Grafikkarte, damit man das Spiel vernünftig zocken kann. Und ich sehe gerade, das ist hier wenigstens auf Linux abgetrimmt und es wird sogar gesagt, ob es 32-Bit und 64-Bit kompatibel ist oder nicht, was auch eine nette Sache ist, wie ich finde.
Genau, das
hat man, sieht man auch nicht so oft.
Das sieht man eigentlich so gut wie gar nicht. Genau, ja. Ich sehe es auch gerade. Sehr, sehr cool, das Ganze. Also ich werde wahrscheinlich das Family Farm mal antesten. Das wird ein, also die werben auch damit, dass es ein family-friendly Spiel ist. Mhm. Werde ich mir das mal angucken. ja, ansonsten super Sache. Ich gucke gerade Bezahlmethoden standardmäßig wie immer PayPal und ich glaube Kreditkarte.
Ja, sieht so aus. PayPal, Kreditkarte.
Ja, für alle, die auf Indie-Spiele spielen, auf Indie-Spiele stehen, die noch nicht so bekannt sind, Gameolith gerne mal anschauen, Linux Game Download Store.
Dann ja. Gibt's, glaube ich, als nächstes großes Thema, glaube ich, kommen wir langsam zu den Autos und zu den gestohlenen Autos, zu Greedy Car Thieves. Das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel, was ich ja durch Zufall eigentlich entdeckt habe. Ich habe nach einem GTA-Clone gesucht und da wurde ich dann auf dieses Spiel aufmerksam. Es ist kein GTA 3 oder 4 oder sowas Clone, sondern ein GTA 1 oder 2 Clone. Das heißt, ein 2D-Spiel im Grunde genommen aus wieder der Vogelperspektive. Und es ist im Grunde genommen doch eher ein GTA 2 Clone, wenn man jetzt mal die Grafik so ein bisschen vergleicht. Sehr schicke Grafik. Und ich finde das richtig geil, weil ja auch in GTA 2 fand ich das damals ja schon so richtig geil, wie die Stadt dann aussah bei Nacht oder sowas. Dann wurde es auch realistisch, dass dann so irgendwie Rauch oder Qualm aufstieg. Und wenn man dann durch die Gassen gefahren ist, dann hat man die Neonröhren, die dann da an waren und die Neonlichter, die haben sich ja dann so ein bisschen verzerrt, wenn du da durchgefahren bist oder durchgelaufen bist, relativ schnell. Und das haben sie auch übernommen, diese geilen Grafikeffekte. Und haben das ein bisschen aufgemodelt und so ein bisschen daraus so eher einen Action-Shooter, muss man sagen. Zumindest sieht es jetzt danach aus, gemacht. Ist noch stark in Entwicklung, das Spiel. Und die Beta-Version momentan, die ich angetestet habe, die hat halt eben nur einen Multiplayer-Modus. Ein Singleplayer-Modus, da arbeitet man noch dran und den soll es auf jeden Fall auch geben. Da soll man dann zwei verschiedene Rollen spielen dürfen. Also einmal, glaube ich, war es ein Detektiv oder sowas und einmal so ein Bösewicht oder irgendwie so. Cool. Auf jeden Fall, man hat zwei Rollen im Singleplayer-Modus. Was das jetzt sein wird, das werden wir mal noch schauen. Ansonsten, der Multiplayer-Modus, der gefällt mir schon richtig gut, weil es dort halt eben die Möglichkeit gibt, glaube ich, sogar bis zu 64 Leute, also 32 Leute gegen 32 Mann anzutreten. Und das ist, glaube ich, schon eine ganze Menge. Man muss natürlich dann auch sagen, dass eben, weil es halt eben 2D ist und weil unsere Rechenleistung mittlerweile so hoch ist, ist das dann auch möglich. Die Maps, die es gibt, es sind, glaube ich, neue Maps, die bereitgestellt werden. Eine davon ist so eine Beispielmap im Grunde genommen, wo man halt auch die verschiedenen Fähigkeiten, die so eine Map haben kann, auch sehen kann. Das heißt, so Sprungschanzen, im Auto drüber fahren kann. Yeah. Waffen kann man da auch testen. Das heißt, da findet man relativ schnell auch viele Waffen, weil wie von GTA typisch ist auch in Greedy Car Thieves sind dann auch die Spezialwaffen, Flammenwerfer oder Raketenwerfer oder sowas, sind natürlich alle ein bisschen was versteckt auf der Map. Ansonsten sind die Maps relativ gut gelungen, obwohl teilweise auch noch unfertig reingestellt. Also ich finde es blöd zum Beispiel, wenn man an der Autobahn fährt, dann richtig Geschwindigkeit aufnimmt, auf einmal endet die Straße und man landet dann im Fluss oder sowas. Und auf der Gegenseite, wo die Autos quasi zurückfahren, da ist halt eben noch, funktioniert die Strecke. Da ist halt also nicht auf einmal so ein Loch drin, sondern die geht halt noch weiter. Das ist also ein bisschen teilweise blöd gemacht, aber es macht relativ viel Spaß, gerade im Multiplayer-Bereich macht es eine ganze Menge Spaß. Und da kommen wir auch zu einer, ja, quasi kleinen einen kleinen Unterschied im Vergleich zu GTA 2, nämlich man steuert das Ganze nicht Tastatur, sondern man hat jetzt auch ein Fadenkreuz eingeblendet, das natürlich auch das Zielen erleichtern soll. Und dieses Fadenkreuz bedient man dann natürlich mit der Maus. Das heißt, man braucht zwingendermaßen Maus und Tastatur. Und ja, die Bewegungssteuerung ist dann halt typisch wie für einen Ego-Shooter, also WASD oder halt Pfeiltasten. Da kann man dann halt sein Spiel bewegen. Das hat mich, als ich das erste Mal das gespielt habe, irgendwie ein bisschen gewundert, weil ich ja gewohnt war von GTA 2 im Grunde genommen, dass man halt alles mit den Pfeiltasten steuert. Das heißt, nach vorne laufen, immer die Taste nach oben gedrückt halten und
genau.
Links und rechts ist halt für Drehen und nach hinten ist halt nach hinten laufen ist halt die Taste nach unten drücken. Das ist hier anders. Hier ist es halt wirklich wie beim Ego-Shooter. Man muss halt eben mit der Maus wie WASD, man kann auch die Pfeiltasten benutzen, aber wenn man nach vorne läuft, läuft man halt immer in die Richtung, wo das Fadenkreuz gerade drauf zeigt. Und drückt man die Taste nach links oder nach rechts, dann bewegt sich halt die Spielfigur wie halt bei A und D halt seitlich. So ein bisschen. Und das ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade für GTA 2-Spieler. Aber ansonsten finde ich das eine gut gemachte Sache, weil man da vor allen Dingen besser zielen kann. Weil man ein Fadenkreuz hat, kann man natürlich viel, viel besser zielen. Und was ich gemerkt habe, es gibt auch, momentan ist es jedenfalls noch nicht ganz so realistisch mit dem Zielen. Das heißt, man kann auch irgendwie mit einem Molotov-Cocktail kann man relativ weit werfen, wenn man das Fadenkreuz relativ weit irgendwie auf das Zielblatt im Grunde genommen. Und ja, ein bisschen unrealistisch, aber ich glaube, das kommt schon noch. Ansonsten, ja, Multiplayer habe ich schon gesagt, Singleplayer soll es auch geben. Das Spiel gibt's für Linux, Windows und Mac OS 10 und man kann es bereits als Beta-Version, würde ich mal sagen, ist es. Es wird hier Mai-Ausgabe genannt, also
genau.
Gibt halt, glaube ich, jeden Monat eine Ausgabe. Obwohl letzten Monat gab es keine Ausgabe. Das heißt, Mai 2011 ist die aktuelle Beta-Testversion. Das Ganze wird als Freeware-Testversion bezeichnet. Das heißt, ob jetzt die Vollversion dann vielleicht irgendwie was kosten wird, weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir mal schauen. Aber es sieht sehr, sehr gut aus, das Spiel. Und wenn man jetzt dann die kleinen Ecken und Kanten ein bisschen was berichtigt quasi oder fixt, und die Maps so ein bisschen was interessanter gestaltet, beziehungsweise etwas abgerundeter hinstellt oder darstellt, weil das ist ja teilweise, ist es blöd, wenn man da irgendwie an einer Ecke hängen bleibt oder wenn auf einmal die Brücke weg ist an der Stelle, wo man dann entlang fährt, dann, also das muss noch ein bisschen verbessert werden, ansonsten macht das eine ganze Menge Spaß und auch so Netzwerkcode eventuell was verbessern, damit das auch mit mehreren Leuten Spaß macht. Ansonsten sehr, sehr gutes Spiel, kann jeder antesten. Die Links werden wir natürlich auch auf die Seite packen.
So ist es. Jo. Genau. Eine Sache hätte ich noch. Ich habe es ja auch angetestet. Du hattest das angedeutet, der Netzwerkcode in dem Spiel. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich hatte mit mehr als 3 Spielern immer mit Lags zu kämpfen.
Ja, eben. Das ist halt das Problem bei so relativ, ja, sagen wir mal, frühen Versionen oder Beta-Versionen, dass die halt mit dem Netzwerkcode zu kämpfen haben. So wie ich das gesehen habe, haben die da immer noch die Bugging-Messages auch noch drin. Das heißt, die fressen dann auch so ein bisschen was an Geschwindigkeit. Aber ich glaube, sobald die das dann irgendwie fertig haben, dann kann man halt auch mit mehreren Leuten spielen. Ja, Stabilität, da hatte ich, glaube ich, nicht so das Problem. Und das Problem war halt wirklich, wenn du viele Effekte hast, also ein Auto explodiert oder sowas, dann laggt es manchmal bei einigen, die jetzt nicht der Server sind quasi, oder bei einigen Leuten, die Server aufgemacht haben, bei denen laggt es dann. Das ist doch ein bisschen was gewaltig. Also da muss man mal schauen, wie das Ganze abläuft, und wie die das dann, also ich bin da relativ zuversichtlich, dass sie das hinkriegen und dass das dann flüssig läuft, weil so schwierig kann das ja eigentlich nicht sein.
Nee, ich denke auch nicht. Okay, Leschek und die Hörer da draußen, jetzt kommt mal die genialste Frage schlechthin. Wo kommen die Menschen denn hin, die von dir zum Beispiel in diesem Spiel kaputt gefahren worden sind?
Ins Krankenhaus.
Genau, das ist jetzt, glaube ich, die genialste Überleitung des Podcasts.
Ja, weil dafür kriegst du einen Gummipunkt.
Sehr schön. Juhu. Ja, ich spiele jetzt quasi ein Spiel, was genau in dieses Szenario reinpasst. Also Leute, die irgendwie ein Problem haben, krank sind oder schwer verletzt. Ich habe nämlich Corsix Theme Hospital angeschaut. Leschek, ich weiß nicht, kennst du noch aus deiner DOS-Vergangenheit das Spiel Theme Hospital?
Also ich habe schon mal gehört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es nie angezockt.
Boah, schade, da entgeht dir eine richtig geile Spieleperle. Ja, auf diese Spieleperle bin ich eher durch Zufall gestoßen. Vor einigen Tagen oder Wochen musste ich ja meinen Rechner neu installieren, weil da ein bisschen was kaputt gegangen ist. Und da habe ich dann mal nach meinen CDs gesucht für Arch Linux und habe dann festgestellt, oh Moment, da hast du ja noch hinter der Arch Linux CD so eine Theme Hospital CD. Dachte ich mir, geil, Moment, das hast du doch damals vor fast 15 Jahren geschenkt gekriegt, so dein erstes cooles Computerspiel, was nicht mit Lernen zu tun hat. Und dann dachte ich mir, cool, legst du das mal in deinen Rechner ein, guckst du mal, ob es im DOS-Box läuft. Lief dann auch ganz passabel, aber dann doch nicht mehr so ganz rund, weil, naja, das ist halt auf 16:9 Bildschirm mit großen Auflösungen eigentlich nicht spielbar. Habe mir dann gedacht, okay, gut, entweder baust du dir jetzt einen Retro-Rechner zusammen oder du guckst mal, was du so im Internet findest. Und habe dann per Zufall einen Link gefunden zu Corsix Theme Hospital. Also das ist vielleicht dem einen oder anderen Hörer auch noch unter dem Namen OpenTH, also Open Theme Hospital bekannt. Hat jetzt halt eine Namensänderung bekommen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, cool, testest du das Ganze einmal an. Bevor ich jetzt irgendwie großartig was zum Spiel erzähle, vielleicht nochmal kurz ein, zwei Hintergrundinfos zu dem Spiel. Also es wurde halt vor knapp 15 Jahren von Bullfrog entwickelt. Diese Firma ist auch mit Titeln wie Dungeon Keeper oder Theme Hospital sehr, sehr bekannt geworden und sehr, sehr erfolgreich. Gerade die Wirtschaftssimulationen von Bullfrog, die sind wirklich auch in der heutigen Zeit noch klasse. Und Bullfrog wurde halt vor etwa 10 Jahren von EA geschluckt und seitdem haben die leider nichts mehr herausgebracht. Zum Spiel selbst, Theme Hospital, kann man das in etwa so zusammenfassen. Also jeder von euch kennt ja diese berühmten Arztserien, also Dr. House zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, wo dann irgendwelche Leute mit skurrilen Krankheiten kommen und die lassen sich dann wirklich die verrücktesten Sachen einfallen, um Menschen zu heilen. Ja, und ähnlich verhält sich das dann auch in Theme Hospital, nur dass dieses Szenario oder die Welt, in der Theme Hospital spielt, sich nicht ganz so ernst nimmt. Das fängt damit schon an, dass die Krankheiten von den Leuten, die da leben, oder die Leute, die da in ein Krankenhaus kommen, das du managen musst, total abgefahren sind. Also da gibt es Leute zum Beispiel, die haben Spitzzüngigkeit, dann haben die eine total lange Zunge, die bis zum Bauch hängt. Oder es gibt Leute mit Schmalzlockensyndrom, die laufen dann rum wie Elvis und die musst du dann halt heilen. Und die Maschinen und die Apparate, die Ärzte, die da arbeiten, das ist also wirklich sehr, sehr skurril, hat einen sehr, sehr bösen, schwarzen Humor teilweise. Also was unvergesslich ist in diesem Spiel, sind dann halt quasi die Ansagen von den Damen an der Rezeption, die dann sagen, ey Doktor, geh doch mal bitte in den und den Raum. Und wenn der Doktor dann da nicht hinkommt, dann wird die Stimme genervter und genervter und genervter und irgendwann sagt sie, Doktor, ach, sie wissen schon, was sie wollen. Und das ist der große Charme von Theme Hospital damals gewesen. Und die Leute von Corsix Theme Hospital, die haben sich gedacht, okay gut, wir bringen das Ganze mal ins Jahr 2011. Haben dann quasi Anfang des Jahres damit angefangen, dieses Spiel zu deassemblen, also quasi die Originalspieldateien so zu verändern, dass sie dann auch auf modernen Systemen laufen. Das äußert sich dann im Vergleich zum Original Theme Hospital dann damit, dass man zum Beispiel höhere Auflösungen fahren kann, dass einige Bugs aus dem Originalspiel beseitigt wurden. Also jeder Theme Hospital-Spieler wird sich, glaube ich, schwarz und grün und blau ärgern oder an die Mausprobleme in dem Spiel denkt. Die sind halt beseitigt. Und das Interessante ist halt, sie haben es halt gleichzeitig von der DOS-Version auf Windows, Linux und macOS portiert. Und so wie es ausschaut, ist sogar ein Android-Port zumindest in Planung, was ich sehr, sehr krass finde. Ja, zum Spielen braucht man ähnlich wie bei Transport Tycoon damals, bei Open Transport Tycoon damals, Entschuldigung, braucht man noch die Originaldateien von der Spiel-CD. Es liegt halt einfach daran, dass die Grafiken und Sounds, also dass das Entwicklerteam sehr klein ist und die haben sich gedacht, okay gut, wir fangen genauso klein an wie die Leute von Open Transport Tycoon. Wir machen erstmal die Engine neu und gucken dann, was wir mit den Grafiken machen. Und so wie es ausschaut, sind da schon mal so ein paar freie Grafiken, ein paar freie Sounds in Planung. Allerdings ist das alles noch nicht so ganz spruchreif. Ja, spielerisch hat sich an dem Spiel auch einiges geändert. Die Leute haben jetzt zum Beispiel in der aktuellen Version Beta 7 eine neue Krankheit eingeführt, die Nerdtitis. Die Nerdtitis, die kann man sich einfach so vorstellen, dass dann Leute, ja, wie stellt man sich Nerds vor, mal überlegen, ach ja, genau, groß, dick, mit Brille, mit Hornbrille und einem Notebook unter der Hand, ja, die kommen dann halt ins Krankenhaus und werden halt damit geheilt, indem der Arzt dann einfach mal das Notebook zerdeppert. Das ist dann halt quasi die Heilmethode hinter dem Ganzen. Ja, also das sind halt so die Neuerungen im Vergleich zur Originalversion von Theme Hospital, dass man halt höhere Auflösungen fahren kann und dass eine neue Krankheit da ist, ein paar Bugs beseitigt worden sind. Aber es gibt leider auch ein, zwei Schattenseiten an dem Ganzen. Ich hatte das ja eingangs schon erwähnt. dass man die Originalgrafiken zum Spielen braucht. Und was halt auch noch nicht im Spiel integriert ist, ist der Multiplayer-Modus. Und der war natürlich der spaßigste von allen, weil so zwei Krankenhäuser, die gegeneinander kämpfen, sich gegenseitig Patienten klauen oder jemanden, der wo man weiß, okay, diese Krankheit kann der andere nicht heilen, den man eben ins Konkurrenzkrankenhaus schickt. Solche Sachen, die sind leider in diesem Corsix TX noch nicht einprogrammiert. Laut Wiki soll das allerdings irgendwie in einem halben Jahr möglich sein. Im Moment ist das halt noch nicht so im Spiel drin. Was mir noch persönlich beim Spielen aufgefallen ist, das Spiel kämpft trotz der Beta 7 und trotz der Stabilität, das Spiel kämpft halt noch mit ein, zwei kleinen Bugs. Ich empfehle daher jedem Spieler da draußen, der sich dieses Spiel, also der jetzt Interesse an diesem Spiel hat, auf jeden Fall die Sprache auf Englisch zu stellen. Das liegt einfach daran, weil die deutsche Version irgendwie ist da ein Bug drin und man kann da halt keine Leute einstellen. Also keine Ärzte, keine Schwestern, keine Handlanger, nichts. Was halt ein bisschen ärgerlich ist und das Spiel halt quasi unspielbar macht. Ja, wem kann ich das Spiel empfehlen? Also quasi allen, die auf Wirtschaftssimulation stehen, mit richtig bösem schwarzen Humor, aber auch mit etwas Tiefgründigkeit, mit ein bisschen Micromanagement. Für die ist das Spiel wirklich klasse. Für alle Leute, die irgendwie mal so kurz was Kurzweiliges spielen wollen, schaut's euch an. Für alle Leute, die allerdings ein Komplexitätsmonster aller Civilization oder anderen Spielen erwarten. Die muss ich leider ein wenig enttäuschen. Das Spiel ist komplex, aber nicht eine Micromanagement-Simulation schlechthin. Ja, zum Schluss bleibt noch zu sagen, also liebe Leute, ihr braucht nicht die Original-Transport-Tycoon-CD zum Spielen. Habe ich ganz vergessen, Entschuldigung. Es reicht auch die Demo-Version zum Spielen. Damit kann man sich zumindest einen Einblick verschaffen. Also mit der Demo-Version funktioniert Corsix TH auch. Okay, Leschek, ich würde sagen, wir haben jetzt quasi alles abgedeckt, um ein komplettes Leben durchzuspielen, von der Geburt, von der Rettung der Welt bis hin zum Mord und dem anschließenden Krankenhausbesuch. Ich würde sagen, das war's für heute und liebe Hörer, ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Zocken und ich würde sagen, wir sehen uns in einem Monat wieder, Leschek.
Genau.
Und
ja, was soll ich dazu sagen?
Geilste Abmoderation, das wird kein Outtake, das nehmen wir einfach so. Viel Spaß beim Hören, liebe Hörer. Und bis dann.
Ciao.
Ah, Moment, liebe Hörer, so schnell kommt ihr mir dann doch nicht davon. Ja, Leschek und ich, wir haben uns dann nochmal überlegt, Mensch, cool, wir bräuchten eigentlich mal wieder freie Musik. Irgendwie hat uns keiner geschrieben, was ein wenig schade ist. Deswegen nochmal der Aufruf an euch, schreibt uns nochmal ein bisschen Feedback oder einen Musikwunsch, den ihr gerne habt von freier Musik, einfach an briefe@p3cast.de oder über das Kontaktformular auf unserer Homepage p3cast.de. Wir wünschen euch trotzdem wie immer noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem wann ihr es hört. Dieses Lied werdet ihr wahrscheinlich alle kennen, zumindest wenn ihr brave Seven OS Neptune User seid. Ich spiele euch von Tenny Penny Joke das Lied Sense aus dem Trailer quasi zu Leschek 7OS Neptune quasi direkt übernommen. Natürlich freie Musik von Jamendo.com. Ja, bis dann, liebe Hörer.
It made sense to me.